Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete: Bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Sieh dir diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander: Was ist das nur für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Heute geht es um das Thema Berührung. Menschen begegnen wie Jesus. Dieses Thema gehört zur Predigtreihe Der Klügere folgt nach von Jesus lernen. Das finde ich ein tolles Bild. Und mit diesen Nachfolgen möchte ich heute beginnen. Es geht in dieser Reihe um Nachfolge. Das ist so ein Begriff, der in den Evangelien ziemlich häufig vorkommt. Die Jünger sind Nachfolger. Jesus stellt sich vor den verblüfften Petrus und sagt ihm: Folge mir nach, woraufhin Petrus alle stehen und liegen lässt und mitkommt. Jesus muss also eine gewisse Ausstrahlung gehabt haben. Zu der Zeit, als Jesus durch das Land Israel zog, gab es ziemlich viele Rabbis, um die sich Schüler scharten, die ihnen im wahrsten Sinne des Wortes nachfolgten. Die Rabbis zogen nämlich durch das Land und die Jünger, die Schüler gingen mit. Deshalb testeten die Rabbis ihre möglichen Schüler. Werden sie es schaffen? Oder überkommt sie nach kurzer Zeit die Sehnsucht nach ihrer Familie und sie kehren zurück? Es gab damals Schulen, in die die Kinder ab ihrem 6. Lebensjahr gingen. Die erste Schulstufe hieß Bet Sefer. Das bedeutet Haus des Buches. Da mussten die Kinder die Tora auswendig lernen. Das sind die 5 Bücher Mose. Die zweite Schulstufe hieß Bet Talmud, also Haus des Lernens. Da musste man alle 39 Bücher des Alten Testaments auswendig lernen. Die dritte Stufe hieß Bet Midrash, das bedeutet Haus des Studierens. Die allerwenigsten Schüler schafften auch nur die erste Schulstufe. Und nur die allerbesten Schüler aus der dritten Stufe wurden Jünger, also Schüler eines Rabbis, mit dem Ziel, so zu werden, wie er war. Jesus machte das mit seinen Jüngern, seinen Nachfolgern irgendwie ähnlich, aber doch ganz anders. Das Ziel beschreibt er in der Bergpredigt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Nachfolger von Jesus sollen nicht nur werden wie der Rabbi, sondern irgendwie werden wie Gott. Jesus steht nicht gerade im Verruf, zu kleine Ziele zu setzen. Auch prüft Jesus, ob seine Nachfolger es wohl schaffen, ihm zu folgen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, heißt es: Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen könnte. Er bereitet den möglichen Jünger auf ein hartes und entbehrungsreiches Leben vor. Aber andererseits sucht sich Jesus seine Jünger nicht aus der dritten Schulstufe aus. Er nimmt irgendwelche Fischer und traut ihnen zu, die Welt zu verändern. Jesus wählte seine 12 Jünger aus. Aber offensichtlich gab es zumindest zeitweise noch sehr viel mehr Jünger. Im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel heißt es: Danach setzte der Herr 72 andere Jünger ein und sandte sie zu zweit, je zu zweit vor sich her, in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Das ist nebenbei eine ziemlich gute Leitungsstrategie. Leute vorschicken, die alle schon mal vorbereiten und dann selbst kommen. Die Frage der Rabbis war: Können meine Nachfolger mein Joch tragen? Das fragten sich alle Rabbis. Das Bild vom Joch kennt ihr vermutlich. Ein Joch ist so ein Holzgestell, das dem Ochsen über die Schultern gelegt wird, wenn er einen schweren Wagen ziehen soll. Der Witz dabei ist, dass selten ein einziger Ochse einen schweren Wagen zog. Das Joch wurde von 2 Ochsen gezogen. Es wurde 2 Ochsen über die Schultern gelegt und sie zogen dann gemeinsam. Wenn die Rabbis fragten, wer kann mein Joch tragen, dann meinten sie: Wer hat die Kraft und die Hingabe, mit mir gemeinsam in die Zukunft zu gehen? Hingabe ist da ein wichtiges Wort. Rabbi Jesus sagt, Matthäus 11: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das zeigt deutlich, Jesus hat mit seinen Jüngern ein anderes Ziel als die anderen Rabbis seiner Zeit. Er will nicht eine Art Elite herausbilden. Er will, dass möglichst alle Menschen mit ihm zusammen in die Zukunft gehen. Ein Rabbi versucht, dem Willen Gottes näher zu kommen, wobei es nicht darauf ankommt, alles richtig zu verstehen und alles richtig erklären zu können, sondern es kommt darauf an, danach zu leben. Wir sollen nach dem Willen Gottes leben. Dazu diskutiert ein Rabbi mit seinen Schülern, wie ein Bibeltext umzusetzen ist und was er im konkreten Leben wohl bedeuten könnte. Es gab zur Zeit von Jesus 2 große Rabbischulen, die des Schamai und die des Hillel. Jesus gehörte mit dem, was er so lehrte, eher zur Schule des Hillel. Wenn es dort ein Ergebnis gab, wie man einen Text umsetzen sollte, dann schrieb man es in eine besondere Bibel, die einen großen freien Rand hatte an der Seite. In der Mitte stand also der Bibeltext und an den Seiten war freies Feld, für die Ausführungsbestimmungen des Rabbis. Das nennt man den Talmud, die Bibel mit Erklärungen. Der Talmud wurde von den Rabbinern, die später lebten, dann immer weitergeführt. Der Erste hat vorne mit seinen Schülern das Ergebnis aufgeschrieben und dann kam der Zweite und hat weitergeschrieben. Dabei änderten sich dann manchmal auch die Beschlüsse, wie was umzusetzen ist. Neue kamen hinzu, alte blieben oder wurden als für überholt erklärt. Das nennt man Binden und Lösen. Etwas wurde vorgegeben, also gebunden. Das heißt, es wurde entschieden, so hat man dem Text gemäß zu leben. Und wenn es in späterer Zeit anders gesehen wurde, dann wurde es wieder gelöst. Jesus sagt zu Petrus, Matthäus 16, ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Wobei das in der Tradition der Rabbis ein fortschreitender Prozess ist. Was bedeutet das für uns? Wir sollen weiterhin mit großer Hingabe Jesus nachfolgen. Wir sollen das Evangelium lesen und darüber diskutieren, wie es umzusetzen ist. Und dann sollen wir danach leben. Wir sollen uns binden. Wir binden uns. Damit wir vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Das Ziel des Glaubens ist es, im Einklang mit Gott und den Menschen zu leben. Und das ist dann irgendwie auch mein Traum von Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, ihr zum Beispiel, die unbedingt Gott auf die Spur kommen und ihm näher kommen wollen. Das wäre doch toll als Gemeinde. Nachfolger müssen nachdenken. Es hat Konsequenzen, nach dem Willen Gottes leben zu wollen. Das ist selbstverständlich nicht immer leicht. Gott hat mit Jakob um die Wahrheit gerungen. Er hat mit ihm gekämpft, so steht es im ersten Buch Mose im 32. Kapitel. Und dabei hat Jakob einen Schlag auf die Hüfte bekommen, sodass er seitdem hinken musste. Manchmal denke ich, wer nicht hinkt, hat nicht genug um die Wahrheit gekämpft. Noch einmal, wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es nicht darum, Glaubenssätze auswendig zu lernen. Solche Lehrsätze sind Mittel, die uns zu Gott führen sollen. Sie sind nicht das Ziel. Sie sollen uns zu Gott hinbringen und wenn sie das nicht mehr tun, dann dürfen wir sie vergessen. Jesus sagt, der Geist der Wahrheit wird Zeugnis geben von mir. So steht es im Johannesevangelium Kapitel 15. Ich gehe davon aus, dass alle Wahrheit von Gott ist. Dazu gehört zum Beispiel auch das, was die Wissenschaft herausbekommt. Manchmal führt das zu Widersprüchen mit biblischen Aussagen, Stichwort Jungfrauengeburt zum Beispiel. Und dann stellen wir fest, die Lehre von der Jungfrauengeburt hat die Menschen mal zu Gott geführt. Jetzt müssen wir sie neu interpretieren, denn sonst bewirkt sie das Gegenteil und führt viele Menschen von Gott weg. Bibelauslegung ist eine Gemeinschaftsangelegenheit derer, denen es leidenschaftlich darum geht, nach der Bibel zu leben. Also denkt nach. Nachfolgen hat mit Nachdenken zu tun. Alle Menschen, ob sie nun Christen sind oder nicht, kennen Gutes, Schönes und Wahres. Wir kennen die Quelle all dessen, denn alles Wahre kommt von Gott. Der Klügere folgt nach. In der aktuellen Gottesdienstreihe geht es um Nachfolge, aber es geht auch um ganz konkrete Beispiele. Der konkrete Titel des heutigen Gottesdienstes lautet Berührung, Menschen begegnen wie Jesus. Maria Sophie hat vor der Predigt einen Bibeltext vorgelesen. Auch hier geht es nicht um Glaubenssätze, sondern es geht darum, Gott näher zu kommen und damit auch der eigenen Lebenswirklichkeit näher zu kommen, denn aus Gott kommt alles Leben. Deshalb trifft Gott in meine Lebenswirklichkeit, auch in diesem Text. Ihr werdet es sehen. So geht's los. Jesus wurde von einem Pharisäer namens Simon zum Essen eingeladen. Vermutlich wollte Simon mal sehen, was vom Rabbi Jesus, also von einem Glaubenslehrer, so zu halten ist. Da kommt eine Prostituierte herein. Falls ihr euch jetzt fragt, wie die so einfach reinkommen kann, das mag damit zusammenhängen, dass sich das Leben damals häufig im Innenhof eines Hauses abspielte. Und dieser Innenhof war genauso häufig frei zugänglich. Jesus beim Pharisäer Simon und die Prostituierte, die Jesus salbt, so ungefähr ist die Geschichte manchen von uns bekannt. Wörtlich steht hier interessanterweise nichts von einer Prostituierten. Wörtlich heißt es, da kam eine sündige Frau herein. Weil es einen Vers später heißt, sie sei eine stadtbekannte sündige Frau, sagen die meisten Übersetzer zu Recht, dass es sich dann wohl um eine Hure handeln muss. Der Evangelist Lukas nimmt hier aber das sehr viel allgemeinere Wort von der Sünderin. Prostituierte sind hier vermutlich die wenigsten unter uns. Beim Thema Sünder sieht das anders aus. Auch wenn euch das vielleicht nicht so bewusst ist, wir haben möglicherweise ein paar davon hier unter uns. Und vielleicht war auch der Pharisäer Simon einer, obwohl er das selbst gar nicht so sah. Berührung. Menschen begegnen wie Jesus. Die Frau war ausgesprochen berührt. Sie war in ihrer Seele berührt und getroffen. Sie sagt keinen Ton während des ganzen Textes. Sie bekommt vermutlich keinen Ton heraus. Sie weint die ganze Zeit und sie kniet vor Jesus. Und Jesus sitzt da und macht gar nichts. Das ist das Wichtigste im Moment. Er lässt sie weinen. Er versucht auch nicht, sie zu trösten und die eigene Situation zu beenden, die möglicherweise etwas peinliche Situation. Er lässt sie. Und sie lässt ihre Trauer los. Und vielleicht noch viel mehr, vielleicht auch ihre Schuldgefühle, ihre Angst, ihre Einsamkeit. Mit ihren Tränen wäscht sie sozusagen seine Füße. Sie trocknet sie mit ihren Haaren und sie salbt sie mit kostbarem Öl. Das sind ziemlich viele Dinge auf einmal, die man damals nicht tat. Es gehörte sich nicht, in der Öffentlichkeit das Haar offen zu tragen. Es gehörte sich nicht, dass eine Sünderin einen Rabbi berührte. Und woher hatte sie all das kostbare Öl? Geld hatte sie offenbar genug aus ihren Geschäften. Und all das lässt Jesus zu? Simon bildet sich sein Urteil über Jesus. Er denkt das nur. Aber Jesus kann sich seinerseits denken, was Simon so denkt. Auch da ist Jesus sehr aufmerksam. Er ist aufmerksam für die Sorgen der Frau und für die Gedanken von Simon. Er hat ein Gespür dafür. Jesus weiß sehr genau, dass er gerade gegen wichtige Lehrsätze des Glaubens verstoßen hat. Aber es kommt ja nicht auf die Lehrsätze an, sondern es kommt darauf an, dass wir Gott näher kommen und dass wir im Einklang mit Gott leben. Gott trifft auf unsere Lebenswirklichkeit. Und so erzählt er Simon eine Geschichte. Wer wird dankbarer sein, der dem große Schuld erlassen wurde oder der dem kleine Schuld erlassen wurde? Simon weiß die richtige Antwort. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er auch den Hintergedanken erfasst hat. In der Geschichte von Jesus ist ja von zwei Sündern die Rede. Der große Sünder wird die Frau sein. Aber wer ist denn der kleine Sünder, mein lieber Simon? Sünde bedeutet, auf dem falschen Weg zu sein. Und deshalb spricht Jesus so oft von Umkehr. Wer auf dem falschen Weg ist, der sollte umkehren. Auf dem richtigen Weg zu sein bedeutet, der Mensch zu werden, als den Gott mich geschaffen hat. Es bedeutet, im Einklang mit Gott und den Menschen zu leben und immer neu zu entdecken, was das konkret bedeuten kann. Erlösung betrifft daher nicht nur unser Jenseits. Erlösung bedeutet die umfassende Erfahrung der Güte Gottes mit jedem Zentimeter unseres Seins. Und Vergebung bedeutet nicht nur, dass unsere Sünden aus der Welt geschaffen worden sind. Vergebung bedeutet, dass Gott uns in Form bringt, dass er uns zu neuen Menschen macht, ganz real. Ihr wisst vielleicht, dass ich vor einiger Zeit an einer Depression erkrankt war. In der Therapie haben wir überlegt, was denn die Ursache für die Depression gewesen sein könnte. Da gibt es mehrere, natürlich. Eine war, dass ich immer gerne wollte, dass die Menschen um mich herum, also ihr zum Beispiel, gut von mir denkt. Wenn man das möchte, dann hat man ein Problem. Es werden nämlich nie alle Menschen gut von mir denken. Ihr werdet mich nie alle lieben, auch wenn das schön wäre. Aber es wird nie so sein, die Wirklichkeit ist anders. Vom Glauben her gesehen, war eine Ursache meiner Depression daher Sünde. Ich war auf einem falschen Weg. Umkehr ist nötig. Ich musste umkehren, um der Mensch werden zu können, als den Gott mich geschaffen hat. Ich musste lernen, meine Grenzen zu erkennen und Nein zu sagen, wenn etwas nicht geht. Wenn man zu jemandem, der etwas will, Nein sagt, dann kann es sein, dass der das nicht so gut findet. Dann wird man nicht mehr von allen geliebt. Das ist die Realität. Und das ist der erste Schritt zur Heilung der Seele. Damit Jesus meine Seele heilen kann, muss ich mich den Problemen stellen, die in mir sind. Und möglicherweise auch dem Unrat, der sich da so befindet. Nur so ermögliche ich Jesus, meine Seele zu heilen, mich zu erlösen und mich zu einem neuen Menschen zu machen. Die sündige Frau, die vermutlich eine Prostituierte war, die hat sich dem Unrat ihrer Seele gestellt. Und Jesus hat sie gelassen. Er hat keine Abkürzung genommen, er hat nicht gesagt, das wird schon wieder. Es wird nämlich nichts von alleine wieder. Man muss kämpfen. Wer nicht hinkt, hat nicht gekämpft. Jesus hat sie gelassen. Und am Ende hat er zu Simon gesagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Das ist doch ein interessanter Satz. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, das muss dann ja vorher gewesen sein, bevor Jesus getroffen hat. Denn weil ihre Sünden vergeben sind, hat sie ihm so viel Liebe erwiesen und hat ihm die Füße gewaschen und gesalbt. Sie handelt, weil sie Vergebung erfahren hat. Es hat ja einen Grund, dass sie sich vor allen Leuten erniedrigt hat und dass sie ohne Rücksicht darauf, was die Leute so denken, zu Jesus gekommen ist. Sie hatte sich schon vorher ihrer Realität gestellt. Und deshalb konnte der Gott der Wahrheit schon vorher wirken. Er konnte der Frau seine Liebe zeigen und in ihr die Liebe wecken, die in ihr steckte. Jesus fährt fort und er sagt zu Simon, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wenn Simon jetzt aufmerksam ist, dann fragt er sich, wo er denn auf dem falschen Weg ist und wo er denn vielleicht Vergebung nötig hat. Dann spricht Jesus dieser Frau noch einmal die Vergebung zu. Denn das kann man nicht oft genug hören. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und am Ende sagt er, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Hier steht das Wort Shalom. Shalom bedeutet Frieden. Shalom bedeutet die Gegenwart der Güte Gottes. Friede sei mit dir. Das ist der Segen. Friede sei mit dir. Shalom. Die Gegenwart der Güte Gottes. Segen bedeutet, mit Gott versöhnt zu werden und in Harmonie mit Gott zu leben. Und zwar ganz. Deshalb sprechen wir das so oft zu im Gottesdienst. Berührung. Menschen begegnen wie Jesus. Wir begegnen uns selbst, anderen Menschen und Jesus, indem wir Gott immer näher kommen. Das ist so ein Wechselspiel. Und dieses Wechselspiel gehört ganz stark zu meinem Traum von Gemeinde. Den hatte ich schon gesagt. Eine Gruppe von Menschen, die Gott unbedingt erfahren wollen. Ihr habt vor euch einen Gebetszettel liegen. Ihr könnt ihn jetzt nutzen. Wir machen gleich das Licht ein bisschen heller. Ihr könnt Gott sagen, was euch bewegt oder belastet. Und während der folgenden Musik habt ihr die Möglichkeit, das aufzuschreiben. Wir sammeln dann eure Gebete ein. Und wir werden einige der Gebete hier laut beten. Aber wir werden all eure Gebete auf den Altar legen und so in Gottes Hände legen. Amen.